Herzlichen Dank für die feine Einstimmung. Es war richtig schön, dass wir miteinander dürfen ins Lob Gottes einstimmen. Und ich möchte heute Morgen eine Predigt halten, wo ich mehrere Tage unsicher war, ob ich das überhaupt darf. Ich hatte sogar ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Darf ich das? Nämlich eine Zusammenfassung zu machen oder eine Vertiefung zu machen? Oder eine Wiederholung zu machen von dem, was uns in der Predigtreihe seit Anfang dieses Jahres, Predigtreihe geistliche Reife entwickeln, beschäftigt hat und was wir gelernt haben. Wir haben ja 12 Folgen erlebt. Heute Morgen früh, als ich nochmal dahinter bin, plötzlich überlegt, ich könnte euch fragen, wer ist immer dabei gewesen. Aber ich frage jetzt nicht, ich habe Blumen, den Blumenstrauß oder Blumenstrauß nicht vorher organisiert. 12 Mal haben wir uns damit beschäftigt. Und da bin ich unsicher gewesen. Darf ich das überhaupt jetzt eine Vertiefung oder eine Zusammenfassung machen? Ein Pastor muss doch jeden Sonntag etwas anderes und etwas Neues bringen. Das erwartet doch die Gemeinde. Und dann habe ich in den letzten Tagen 2 Ermutigungen erlebt. Ich muss euch einfach sagen. Dann bin ich nachher mit schlechtem Gewissen los. Vor 2 Wochen war es, glaube ich, da haben wir uns ja in der Themenreihe Glaube beginnt zu Hause mit einem Text aus dem 5. Buch Mose beschäftigt. Und ich habe damals gesagt, das 5. Buch Mose hat ja einen Fachausdruck, einen Titel, der heisst Deuteronomium. Deuteronomium. Das heisst Wiederholung vom Gesetz. Und das 5. Buch Mose ist eigentlich nichts anderes oder vorwiegend eine Wiederholung von dem, was Gott durch Mose schon im 2. Buch Mose hat ausrichten lassen. Ja, warum? Gerade im 5. nochmal fast das Gleiche. Ganz einfach aus dem Grund, weil es schon im alten Israel viele ganz stark beschäftigte Leute hat. Und weil sie so beschäftigt waren im Alltag, haben sie viel schnell wieder vergessen, was Gott ihnen gesagt hat. Und haben das viele, die Gott gesagt hat, auch nicht in ihren Alltag integriert. Und das war für mich eine Ermutigung, weil ich befürchte, dass in unserer Gesellschaft noch mehr Beschäftigungsfaktoren gibt, Ablenkungsfaktoren, Zerstreuung gibt als damals. Darum reden wir heute von einer multi-optionalen Gesellschaft. Schon im alten Israel hat es verschiedene Optionen gegeben, aber noch keine multi-optionale Gesellschaft. Das war eine Ermutigung für mich. Und die zweite habe ich gerade gestern erlebt. Ich war in einer Tageskonferenz von Willow Creek und wo der erste, sehr bekannte Referent auf die Bühne gegangen ist, hat mir einmal einen Stuhl hergestellt. Er ist auf dem Stuhl abgehockt mit seinem wohlbeleibten Körper. So. Und hat nachher seine breiten Oberschenkel uns entgegengehalten, hat die Hände verschränkt. Und schaut ganz ruhig die Zuhörerin und sagt, vieles, was ich Ihnen heute Morgen sage, das haben Sie schon einmal gehört. Und dann haut er noch eine drauf, ich habe das gerade aufgeschrieben, er sagt, dieser Tag ist dann gelungen, wenn Sie am Ende vom heutigen Konferenztag sagen, das habe ich alles schon gewusst. Also ich habe mich am Stuhl müssen heben. Ich dachte, das geht's ja nicht. Weil auch Kriegskonferenzen sind ja nicht ganz billig, da muss man etwas zahlen. Dieser Tag ist dann gelungen, wenn Sie am Ende sagen, das habe ich alles vorher schon gewusst. Das hat mir Mut genommen, mit euch heute Morgen einzutauchen, nochmal in die Predigtreihe «Geistliche Reife entwickeln». Und ich möchte diese Zusammenfassung zusammenfassen mit dem Titel, wo Sie, Untertitel, den ihr vorne seht. «Jesus macht es möglich» auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, bleib dran. Darum habe ich auch das Bild gewählt von dem WM-Pokal. Nur die Mannschaft wird gewinnen, die dran bleibt. Ich habe am Freitagabend noch schnell reingeschaut, wo die Holländer gespielt haben. Das ist das schöne Fußball, dem Arjen Robben zuschauen. Aber die Holländer, ich möchte es nicht gönnen, nebst der Schweizer, dass Weltmeister werden. Aber die werden nur dann Weltmeister, wenn sie dranbleiben bis am Schluss. Und so gilt es auch in unserem Leben. Ich möchte dann Thema, einen Text jetzt lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Übrigens, wenn ich aus der Bibel lese, lese ich meistens, wer das vielleicht einmal wissen will, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Epheser 2, ab Vers 8 bis 10. Da kommt gerade nochmal Ermutigung. Der Paulus sagt nämlich im Vers 8, noch einmal fängt er an. Also Wiederholung, auch wie immer, Wiederholung. Noch einmal, Doppelpunkt. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist, also geistliche Reife. Jetzt kommt der wunderbare Satz, Gott hat alles, was wir tun sollen, bereits vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auch auszuführen. Blieb dran, Jesus macht's möglich. In dem Text werden uns zwei ganz grosse Grundlinien zeigen, wie so einen grossen, dicken, roten Faden durch das ganze Neue Testament durchziehend. Nämlich der erste Faden, ihr seht es vorne schon auf der Leinwand. Der Paulus wehrt sich immer wieder intensiv, dass wir Menschen nicht aufgrund von unseren Leistungen von Jesus, von Gott gerettet worden sind. Sondern er betont, dass es allein Gottes Werk ist und dass es ein Geschenk ist. Wir können es auch hier nochmal lesen. Vers 8. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist der erste dicke rote Faden. Und zwar das ganze Neue Testament durch. Aber gleich intensiv betont der Apostel Paulus, und das ist der zweite rote Faden, die Auswirkungen von dieser Rettung. Die Auswirkungen, die darin besteht, dass unser Leben jetzt als Christen dauernd verändert wird. Dass unser Leben jetzt darf an geistlicher Reife zunehmen und sich das zeigt in entsprechenden Taten. Da können wir es nochmal lesen. Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, oder man könnte ja auch sagen, dazu gerettet, das zu tun, was gut und richtig ist. Das sind die zwei Stränge. Immer wieder neu. Es ist interessant, in der Geschichte der Gemeinde von Jesus, auch in der Kirchengeschichte, ist immer wieder versucht worden, eine, vor allem der untere Strang, auszuklammern. Man hat das entweder totgeschwiegen oder man hat dann schnell einmal gesagt, nein, das ist gesetzlich. Aber wenn man den zweiten Faden ausklammert, und jetzt mal so sagen, dann verpassen wir vieles in unserem Christenleben. Dann wird unser Christenleben so eine fade Sache, eine kraftlose Sache, eine langweilige Sache. Das hat auch keine Ausstrahlung, hat nichts Ansteckendes. Im besten Fall werden wir, wenn wir den unteren Strang ausklammern, werden wir im besten Fall zu verkopften oder kopflosen Kirchgängern. Also ich kann auch sagen, Gemeindegänger, es geht mir nicht um die Landeskirche. Kopflos oder Verkopfte ist beides möglich. Gemeindegänger oder wie es der Bonhoeffer sagt, dann hängen wir an einer billigen Gnade an, die das Neue Testament so nicht kennt. Und darum sind im Neuen Testament die beiden roten Linien, die beiden roten Stränge ganz fest miteinander verbunden. Wie das so wichtig ist, und ich das nochmal möchte zusammenfassen, möchte ich es nochmal mit anderen Worten formulieren, die ihr da vorne auch seht. Gnade von Jesus errettet uns Menschen nicht aufgrund von unseren Leistungen. Einerseits, aber die gleiche Gnade, die uns rettet, ohne unseren Verdienst, ermöglicht oder schafft Voraussetzungen zu tun, wie wir es vorher gelesen haben, das, was von Gott gut und richtig ist. Oder wenn wir es da vorne nochmal lesen, im Vers 10, Gott hat alles, was wir tun sollen, bereits vorbereitet. Jesus macht es möglich. Und jetzt kommt der zweite Strang und der gehört zusammen. An uns ist es nun, das Vorbereitete auch auszuführen. Darum bleiben wir dran. Und wenn die beiden Stränge miteinander fest verbunden sind, auch in unserem Leben, dann bewirkt das ganz automatisch geistliche Reife. Darf ich einfach ein paar Vorbemerkungen nochmal theologisch, wie das grundsätzliche Sachen sind. Und jetzt, wenn wir wieder in die Praxis gehen, wir wollen jetzt einiges nochmal wiederholen und vertiefen von dieser Predigtserie. Die erste Predigt haben wir uns ja mit dem Leben vom König Saul beschäftigt im Alten Testament. Der Saul hat ja viele äußere Vorzüge gehabt. Das heisst, vom Saul hat einen schönen, guten Körperbau gehabt. Er sei ein Kopf grösser gewesen als alle anderen Israeliten. Und er sei auch noch der schönste gewesen im Lande. Also er war ein Mr. Israel gewesen, damals der Saul. Aber noch mehr. Gott hat dem Saul alle Voraussetzungen geschenkt. Ich sage es jetzt neutestamentlich in den Worten von unserem Text aus dem Epheserbrief. Gott hat dem Saul auch alle Voraussetzungen geschenkt, um das zu tun vor Gott, was gut und richtig ist. Der Saul hat dazu eine göttliche Erwählung erlebt. Wo der Prophet Samuel gekommen ist zum Isai und gesagt hat, das ist der Mann, wo ich bestimmt habe, mein Volk Israel zu herrschen. Und er hat alle Werke schon vorbereitet, der lebendige Gott für den Saul, den er tun soll, die gut und richtig sind. Und dazu hat Gott den Saul auch noch erfüllt mit dem Heiligen Geist, lesen. Das haben ja nicht alle im Alten Testament erlebt. Aber der Saul hat es erlebt. Erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Der Saul ist von Gott mit einer unglaublichen Kühnheit, mit einer unglaublichen Kraft beschenkt worden. Wenn wir die Geschichte lesen im Alten Testament, ist gewaltig, was dem Saul alles gelungen ist. Was er für grossartige Siegen erlebt hat. Steht gar nicht alles in der Bibel. Aus außerbiblischen Quellen wissen wir noch. Vieles mehr hat er grossartiges geleistet. König Saul war ein bedeutender König in Israel. Und trotzdem ist er kein reifer, geistlich reifer Mann geworden. Er ist, wie wir es in der ersten Predigt gesehen haben, immer in seinem Leben ein Seelenzwerg geblieben. Und hat sogar dazu geführt, dass Gott den Saul hat müssen absetzen als König. Warum? Weil er nicht dran geblieben ist. Weil er der zweite Teil, ich sage es jetzt wieder neutestamentlich, von dem Satz, den wir da vorne sehen, nicht beherzigt hat, nicht ernst genommen hat. Der erste heisst, ich lese es nochmal, Gott hat alles, was wir tun sollen, auch beim Saul ist das so gewesen, bereits vorbereitet. Aber an uns ist es nun, das Vorbereitete auch auszuführen. Und darum ist der König Saul gescheitert. Sein geistliches Leben, ich habe es damals verglichen, vielleicht kommt euch das noch in Erinnerung, dieses Bild kann man vergleichen mit einem Eisberg. Dem Saul war vor allem wichtig, das zu pflegen, was man sieht von den Leuten. Aber das war nur 10% von seinem geistlichen Leben. Was war wichtig? Die 10%, die hat er gepflegt. Aber es hat tiefe Schichten gegeben im Leben vom König Saul, die von Gott weitgehend unberührt geblieben sind. Zum Beispiel die eigene Ehe, das ist immer im Zentrum gestanden. Das hat er immer wieder gepflegt. Oder wir können es auch anders formulieren. Der Saul hat Gott benutzt, braucht, um sein persönliches Ansehen und seine Ehre bei den Menschen zu steigern. Zum Beispiel nach seinem militärischen Sieg hat er grosse Feste organisiert und da ist sogar geopfert worden für den Herr. Aber mit diesen Opfern und mit diesen Festen hat er nichts anderes gemacht, als ein Denkmal für sich zu installieren, dass die Menschen ihn ehren und von ihm gross reden. Oder in den tiefen Schichten von seinem Leben hat er sich immer mehr später dann auch vom verletzten Stolz, das hängt ja miteinander zusammen, vom verletzten Stolz treiben. Wenn die eigene Ehre so wichtig ist, da ist schnell der Stolz verletzt. Und er hat sich von dem verletzten Stolz treiben, statt die von Gott vorbereiteten Werke auszuführen. Zum Beispiel, wo das Volk ihm nach einer Schlacht zugesungen hat, vor allem die Frauen, haben ja gesungen, sind durch die Strasse gegangen und haben gesungen, der Saul hat 1000 Männer geschlagen. Oh, da hat das Herz vom Saul gejubelt. Das hat ihm gepasst. Aber das Lied hat, ja, wenn wir die meisten wissen, noch eine zweite Strophe. Und dann die gehört und Frauen machen das noch. Da ist der Zapfen ab bei ihm. Der Saul hat 1000 Männer geschlagen, da hat es noch gejubelt, aber die zweite Strophe, die es gesungen hat, hat geheissen, aber der David 10.000. Und von dem Moment hat ihn die Eifersucht definitiv gepackt und hat sein Leben gesteuert. Leider bis am Ende von seinem Leben. Wir haben vorhin im Lobpreis gesungen, Gott ist barmherzig und gnädig. Ja, das ist er. Und darum hat er dem Saul nochmal eine Chance gegeben. Er hat den alten Prophet Samuel nochmal zum Saul geschickt und hat ihm unter anderem den Vers ausrichten und hat ihm gesagt, gehorsam mir gegenüber, das ist besser als all die Opfer, die du bringst. Und mir Gott gut zulassen, ist besser als das Fett, das kostbare Fett von irgendwelchen Schlachttieren. Jetzt möchte ich das auf unser Leben übertragen, das gilt auch für uns. Dass wir uns da drin üben, dran zu bleiben, dass nicht verletzt der Stolz oder eigene Ehre und es können viele andere Sachen in unserem Leben plötzlich mehr Treibkraft überkommen als das Wirken vom Heiligen Geist. Das negative Beispiel vom Saul soll uns ermutigen, mich ermutigt das. Darum habe ich das Bild auch so abgetan, unser innere Ohr auch in den tiefen Schichten von unserem Leben zu installieren. Immer wieder neu. Auch in den tiefen Schichten von unserem Herz. Nur das, was wir gerne hören, oben dran. Das Wort von Jesus wirklich ernst nehmen und zu beherzigen. Und wenn wir das tun, dann wird unser Christenleben automatisch an geistlicher Reife gewinnen, wird sich positiv entwickeln. Ich bin ja früher noch 20 Jahre lang in einem Verband tätig gewesen, wo ich ja mehrere Gemeinden besucht und betreut habe. Also ganz betreuen war ja nicht möglich gewesen. Aber das habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt und viele Gemeinden. Und ich habe mehrere Christen kennengelernt, die jahrelang, ich übertreibe nicht, jahrelang engstirnig und rechthaberisch sich in der Gemeinde bewegt haben, in der Familie bewegt haben, in ihrem Arbeitsplatz bewegt haben. Und das bringt oft auch viel Not in eine Gemeinde und in eine Familie hinein. Solche Menschen werden ungenießbar. Wie der Saul, er ist immer mehr ungenießbar geworden. Sogar seine engsten Vertrauten am königlichen Hof haben nicht mehr gewusst, wie sie mit ihm umgehen sollen. Sie haben nie gewusst, wenn wieder ein Ausbruch kommt. Und ich kenne mehrere Leute, die erst nach Jahren, nach vielen Jahren Christsein angefangen haben, ihr inneres Ohr an tiefen Schichten auf ihrem Leben herzuheben und auf das Wort von Jesus zu hören. Keine Leute vor mir. Und man konnte zuschauen, wie sie an geistlicher Reife gewinnen. Ich habe kürzlich so einen Mann getroffen, der heute zurückblickend als alter Mann sagt, wie habe ich nur können, jahrelang, von engstirnig und rechthaberisch, ins Christdasein führen. Jesus macht es möglich, aber es gilt, dran zu bleiben. In einer weiteren Predigt haben wir uns dann aufgrund von Philippa 3 beschäftigt, wie wir in dieser geistlichen Reife weiter wachsen können. Und in Philippa 3, ich habe es nochmal eingeblendet, weil das kann man ja nicht mehr alles auswendig wissen, tut uns der Apostel Paulus ja ein gewisses Spannungsfeld beschreiben, und zwar bei sich selber. Also nochmal da. Philippa 3, Vers 12, sagt er, einerseits, das Ziel habe ich noch nicht erreicht, ich bin noch nicht vollkommen oder vollendet. Ich bin noch nicht so weit, ich jage ihm aber nach. Und nur 3 Verse später sagt er mit der größten Selbstverständlichkeit, so viele nun von uns vollkommen sind. Genau das gleiche Wort. Ja, was ist jetzt? Oder wie passen die beiden Sachen zusammen? Und ich möchte nochmal das Bild brauchen und veranschaulichen. Vielleicht habt ihr das auch noch irgendwo im Hinterkopf, das nochmal ein bisschen aufleben lassen. Dass man unser Leben grundsätzlich mit einem Schrottauto vergleichen kann. Einem Schrottauto, wo der Lack ab ist, wo die Pneu schon abgewetzt sind, wo die Scheiben Sprünge haben. eine alte Rostlaube. Wo der Motor tot ist, so sagt uns die Bibel, das ist der natürliche Mensch. Er ist tot in der Beziehung zum lebendigen Gott. Aber wenn jetzt Jesus mit seiner Erlösung ins Leben von einem Menschen hineinkommt, dann macht er bildhaft Folgendes. Er nimmt den alten Motor aus dem Schrottauto raus und setzt einen völlig neuen Motor rein. Und jetzt bist du mit dem Motor fähig, den eben anzulassen, mit dem rumzufahren. Das Benzin ist im Bild ausgesprochen, vielleicht der Heilige Geist. Und das Wort Gottes kann man vergleichen mit dem GPS, wo uns hilft, immer wieder neu den richtigen Weg zu finden. Aber was jetzt ganz wichtig ist, um den neuen Motor herum, das ist das Spannungsfeld, das der Apostel in Philipper 3 aufzeigt, um den neuen Motor herum ist immer noch die alte Rostlaube. Die Scheiben haben immer noch Sprünge, die Pneu sind immer noch abgelaufen, der Lack ist gewissen Orten immer noch ab. Und darum sagt der Apostel Paulus einerseits, ich bin vollkommen, habe vollkommen neue Motoren bekommen, der Heilige Geist ist in mein Leben hineingekommen, Jesus ist in mein Leben hineingekommen, aber ich bin noch nicht vollkommen. Es ist immer noch die alte Rostlaube da. Und das Evangelium sagt uns, dass Jesus auch die alte Rostlaube nach und nach erneuern und verändern will. Auch in den Spannungsfeldern von unserem Alltag. Dass wir lernen dürfen, auch dann das zu tun, was von Gott gut und richtig ist. Auch da hat Gott, auch in den Spannungsfeldern vom Alltag, die guten Werke schon vorbereitet für uns. Und so ein Spannungsfeld in unserem Alltag, wo wir oft drin sind, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das sind oft unsere emotionalen, unsere seelischen Regungen. Wir alle leben ja auch in einem seelischen Bereich. Wo wir oft aufgewühlt sind, wo uns vieles bewegt, unseren Gefühl, kommt nicht bei allen gleich zum Ausdruck. Der eine merkt man im Psych fast nichts. Aber manchmal tut es bei denen genau gleich, einfach ein bisschen anders gleich, als bei Leuten, wo man das einfach schon im Gesicht immer sieht. Wir alle haben einen emotionalen, seelischen Bereich und das ist auch gut so. Aber es gibt in unserem Leben, bei uns allen, ihr kennt das von mir und ihr kennt das sicher alle auch, manchmal Situationen, wo unsere gefühlsmässige und emotionale Erregungen uns so in Beschlag nehmen, wo wir so auf 100 oben sind, wo wir so aufgeheizt sind von unseren Gefühlen. Dass alles, was mit dem Heiligen Geist tut, was mit Jesus und mit der Erlösung zu tun und was wir wissen aus dem Wort Gottes, automatisch völlig in den Hintergrund verdrängt. Wie ist es möglich, in solchen Situationen und Spannungsfeldern das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat? Gerade wenn wir so emotional aufgeladen sind, wenn wir so auf 100 oben sind, oder wenn wir uns vielleicht auch etwas im Grün und Blau ärgern. Kennt ihr das auch? Ich habe gemerkt, auch bei den stillen Leuten ist das der Fall. Die zeigen das noch etwas anders. Die reden dann vielleicht nicht mehr. Oder jetzt im Süddeutschen hat mir mal einer gesagt, wenn mir der Gaul durchgeht. Und man merkt, da kommt der Gaul. Lass gerade in solchen Situationen ganz bewusst Gegenwart von Jesus deine Seele durchdringen. Praktisch ist es oft hilfreich, dass wir uns in solchen Momenten vielleicht manchmal ganz kurz zurückziehen. Und manchmal bleibt kein anderer Ort uns übrig, um das machen, kurzer Rückzug zu machen, als das WC. WC ist für vieles gut. Weil dort ist man ungestört. Außer man hat ein paar Frauen im Haushalt wie mir. Wenn ich drinnen bin, heisse ich immer, Klopp, Papi, wie lange bist du noch drin? Ich muss rein. Aber sonst ist doch das WC ein toller Ort, wo wir ungestört sind. Wo auch in solchen Spannungsfeldern können von Jesus aussprechen, Moment, was uns so aufwühlt. Und ihn können bitten, Jesus, komm du jetzt mit deiner Gegenwart in die Situation hinein. Jesus, filtere das raus, was dir nicht gefällt. Ich habe das mit meinem Vater schon beobachtet. Er war ja Geschäftsmann und auf der einen Seite war unser Wohnhaus von der Straße und auf der anderen Seite das Geschäftshaus. Und es hat heikle Situationen gewesen. Im Geschäft ist nicht viel vorgekommen, aber ab und zu. Er ist schon geflüchtet ins Schlafzimmer. Weil das Büro war immer offen und da hat das Telefon geläutet. Und ganz bewusst die heikle Situation. Gegenwart. Seine Seele durchdringen. Und ich habe mich auch schon ein bisschen drin geübt von schwierigen Gesprächen. Und wenn ich weiss, es ist eine schwierige Situation, ich merke, wo ich emotional auch aufgeladen bin, wo bei mir auch Gefahr ist, emotional schnell durchzubrennen. Ganz bewusst Jesus einzuladen, durchdring du meine Seele und filtere all das aus, was dir nicht gefällt. Dass ich die vorbereiteten Werke von dir kann tun und auch entsprechend reden. Oder wenn du vielleicht morgen um 6 Uhr aufstehen musst. Und manchmal stehen wir ja mit dem falschen Fuß auf. Und manchmal ist es so bis um 9 Uhr am Morgen, dass man immer noch schlechte Laune hat. Es ist gar nicht einfach mit Menschen zusammenleben, die so launisch sind. Es gibt Christen, denen sieht man es von 20 Metern an. Oh, heute, ah, heute ist gut. Oh, heute müssen wir aufpassen. Das will Jesus verändern. Das will Jesus verändern. Und du darfst es machen, indem du sagst, in diesen Gefühlen, in dieser schlechten Laune, dass du sagst, Jesus, probier es doch einmal. Jesus, im Namen von deinem Namen. Widerstehe ich dieser schlechten Laune und meinen schlechten Gefühlen und ich proklamiere deine Freude und deinen Frieden über meine schlechten Laune. Psalm 73. Ich habe es noch so von meiner Jugend im Luthertext im Ohr. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich mein Leib und Seele verschmachtet. Das geht's, das ist normal. Aber jetzt Gegenwart reinlassen von Jesus, vom Heiligen Geist. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Jesus macht es möglich. Tatsächlich. Und gerade das Bewusstsein von der Gegenwart von Jesus hilft uns immer wieder, innerlich besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben. Und so sind wir auch fähig, auch in so etlichen Spannungsfeldern, das Gute und das Richtige zu tun, das zu tun, was Gott für uns ja schon vorbereitet hat. Das ist ja schön. Und das bewirkt geistliche Reife. In die gleiche Richtung ist eine weitere Predigt gegangen, wo wir den Text kennt aus dem 1. Thessalonicher. Kapitel 4, ich möchte dazu nur nochmal den Vers 4 zitieren. Wir sehen, es gibt viele Bibelstellen, wir können noch viel mehr, wo alle so in eine ähnliche Richtung oder von einer anderen Seite auf das Gleiche gehen, was geistliche Reife betrifft. Und da sagt uns der Apostel Paulus im Vers 4, ihr könnt es da vorne lesen und auch im Predigtflyer daheim nachher vertiefen, das kann man ja nicht alles einfach noch so, da muss man nochmal drüber nachdenken, nochmal drüber gehen. Der Apostel Paulus sagt, jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Und vielleicht mögen sich die einen und anderen auch noch erinnern, dass wir uns da mit einer Grafik beschäftigen, die das darstellt. Nämlich der Kampf zwischen dem Heiligen Geist und dem Fleisch im Leben vom Christ. Ich weiss, Grafiken sind nie vollkommen zum geistlichen Sachen abbilden. Aber sie können uns manchmal helfen, grössere Zusammenhänge zu verstehen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist bei Paulus. Im Galater ist es ja ganz deutlich beschrieben, aber auch in anderen Stellen. Was heisst denn, das Fleisch, das sind unsere selbstsüchtigen Neigungen. Beim wiedergeborenen Christ richtet sich mit seinem Begehren gegen den Heiligen Geist. Und umgekehrt, der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen das Fleisch. Und die beiden liegen im Streit miteinander. Und das bewirkt so ein bisschen eine Kampfsituation. Und es ist ganz wichtig, dass man den Kampf zwischen Fleisch und Geist richtig versteht. Nur so können wir auch richtig umgehen damit. Ich bin meinen theologischen Lehrern übers Grab aus dankbar, dass ich als junger Christ das biblisch super erklärt bekommen habe. Das hat mir so viel geholfen. Ich weiss nicht, ob ich heute noch Christ bin. Ich bin manchmal so verzweifelt als junger Christ, weil ich nicht wusste, was ist denn los in mir? Weil ich etwas gemerkt habe von dem Kampf zwischen Fleisch und Geist, aber ich das nicht einordnen. Es könnte sein, dass ich heute nicht mehr Christ wäre, weil ich verzweifelt wäre. Und darum würde ich das auch mit grosser Überzeugung und grosser Freude auch darüber lehren, den Kampf zwischen Fleisch und Geist. So hilfreich, wenn man das weiss. Der Heilige Geist einerseits, der neu in unser Leben reingekommen ist, der uns eben hilft, das Richtige und das Gute zu tun. Das, was Gott bereits vorbereitet hat für uns. Aber gleichzeitig regen sie uns drin, wie wir es hier sehen in dieser Grafik, immer noch selbstsüchtige Neigungen, Trieb. Die Bibel braucht das immer wieder, den Begriff Fleisch. Achtet einmal, wie viel Mal das im Neuen Testament kommt. Das sind die selbstsüchtigen Neigen und Trieb, die sich gegen den Geist stellen beim Christ, die gegen den Geist rebellieren, und darum gibt es eben auch die Kampfsituation. Zum Fleisch, sagt die Bibel, gehören Trieb vom Körper, übermäßiger Durst, eins über den Durst trinken zum Beispiel. Eine Sexualität, die die Schranken, die Gott gesetzt hat, dass sie gut gelebt wird, überschritten werden. Der Hang zum Egoismus, das ist Fleisch. Oder auch menschliche Sympathien und Antipathien. Darf ich das Beispiel nochmal bringen? Ich habe mir schmunzeln, als ich in Griechenland war mit dem Johannes Würth von der GVC, hat er in Randach gesagt, es gibt Christen, die gehen nach dem Gottesdienst heim, sie wissen kaum mehr, was gesagt worden ist in der Predigt, aber sie grillieren am Familientisch Gemeindeglieder. Ich komme nicht so draus beim Grillieren, immer ein bisschen Mühe, wenn Besuch kommt, sage ich, ja, was kannst du da machen? Also ich grilliere so, ich tue das Fleisch drauf, bis es langsam schwarz wird und nachher kehre ich es. Bis die zweite Seite auch noch schwarz wird. Darf ich euch etwas sagen? Liebe Mutter, lieber Vater, wenn du am Familientag Tisch, Gemeindeglieder grillierst und Pastoren, musst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder später nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Ja, ich verstehe einen jungen Menschen, der sagt, ich will doch nicht mit verrußten Leuten zu tun haben. Und ich dem nachgedacht habe, der Stille. Was Jesus sagt, wer Kind das Reich Gottes verwehrt, ist das Verwehren vom Reich Gottes, dem sage ich es besser, sagt Jesus, dass einem Müllstein angehängt wird und im Meer versenkt wird. Wow, die Bibel ist manchmal schon furchtbar direkt. Aber dort, was wichtig ist. Aber jetzt zurück zum Thema. Das Grossartige ist in dem Kampf zwischen Fleisch und Geist, dass der Heilige Geist die viel stärkere Kraft ist als alle selbstsüchtigen Neigungen von unserem Fleisch. Und darum können wir, ich sage es nochmal, die Taten tun, die Gott vorbereitet hat. Aber, ich komme immer wieder auf das Gleiche, das geht nicht automatisch. Wir sind kein Roboter, wir sind keine Marionetten als Christen vom lebendigen Gott. Das will er nicht. Wenn wir das einfach passiv wirken in unserem Leben, dann werden die Neigungen auch für uns als Christen vom Fleisch uns dominieren. Und darum unterscheidet die Bibel auch zwischen geistlichen Christen und fleischlichen Christen. Die Bibel ist furchtbar direkt. Aber das Grossartige ist, der Heilige Geist ist viel stärkere Kraft als alle Neigungen vom Fleisch. Aber es gilt immer wieder neu, eine Entscheidung zu treffen. Es gilt immer wieder neu, sich da drin zu üben, dass ich sage, ich will dem Heiligen Geist Raum lassen. Das ist ein tägliches Trainingsfeld. Da kann man nie sagen, das habe ich jetzt im Griff. Und das bleibt bis am Ende von unserem Leben. Im Himmel hört das einmal auf, zum Glück. Und das bewirkt der gute Kampf von unserem Glauben. Aber ich gebe euch einen Gratistipp. Viel leichter geht es immer wieder neu, die Entscheidung zu treffen, für den Heiligen Geist Raum zu lassen, wenn man eine natürliche, enge Jesus-Beziehung lebt. Dann geht das viel einfacher. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich eine enge Beziehung zu der Monika pflege und eine andere Frau möchte in meinen Lebenskreis kommen, dann ist mir doch viel leichter, der sagen, du, hallo, Moment, ich bin verheiratet. Wenn wir aber nebeneinander immer vorbeileben und kaum mehr miteinander reden, und es kommt so eine nette, sie sind ja immer nette fremde Frauen, oder? Ich in meinen Lebenskreis rein, ja, bin ich schon ein bisschen am Überlegen. Versteht ihr das Bild? Und darum, wenn ihr eine persönliche, natürliche Gemeinschaft mit Jesus pflegt, und darum reden wir immer wieder davon, auch in der Gemeinde und in unseren Predigten, dann ist es viel, viel leichter, das zu üben, immer wieder auch die Entscheidung zu treffen, einem Heiligen Geist Raum zu lassen. Und das ist ein lebenslanger Kampf, der wird uns nicht erspart. Und darum sagt der Paulus und Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens bis zum Schluss. Ich staune immer wieder auf langjährige Christen, die treu den Weg gegangen sind, manchmal noch vor dem Tod noch mal einen grossen Kampf stattfindet. Auch der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das wird uns nicht erspart. Aber der Heilige Geist ist die grössere Kraft. Manchmal gibt es auch Rückschläge, aber wir müssen uns nicht entmutigen lassen. Die kleinen Kinder sind uns da Vorbilder. Wenn sie bei den Gehen versuchen, einmal umzugehen, das machen sie. Sagen sie, ja, ich laufe nie mehr. Nein, sie stehen wieder auf und versuchen den nächsten Schritt. Und so soll es auch bei uns sein. Darum gilt es, dran zu bleiben. Und so kommen wir automatisch zur geistlichen Reife. Und das Interessante ist, wer geistlich reif wird, der merkt das selber meistens gar nicht. Aber andere merken es. Oh, der ist gewachsen im Glauben. Und das ehrt Jesus. Und das macht uns selber auch Freude, das befriedigt. Das macht das Christenleben interessant. Da müssen wir nicht immer Angst haben als Christen, wenn es die Welt macht, etwas verpassen. Wie viele Menschen sind immer getrieben, dass sie etwas verpassen, wenn ich nicht auf dieser Insel noch gewesen bin oder das nicht noch gemacht habe, habe ich etwas verpasst? Nein. Wenn wir dürfen an geistlicher Reife gewinnen, dann dürfen wir Spuren für die Ewigkeit hinterlassen. Und darum wünsche ich uns allen, ich schließe mich mit ein, viel Mut und Freude dran zu bleiben. Jesus macht es möglich. Bleib dran. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns allen. Darf ich euch bitten, aufzustehen dazu? Jesus, wir wollen dir am Ende von dem Gottesdienst einfach nochmal fest Danke sagen, dass du mit dem qualvollen Tod, ich könnte noch nicht nachvollziehen, was das für dich bedeutet hat, für uns ans Kreuz zu gehen, dass du mit deiner Auferstehung und mit deiner Himmelfahrt uns ein neues Leben geschenkt hast, ein neuer Motor. Dass du uns das Leben auch, neue Leben auch ermöglichst, dass wir all die Taten, die wir sollen tun, dass du die so vorbereitet hast. Dass du die geistliche Reife in unserem Leben vorbereitet hast. Danke vielmals. Und gib uns immer wieder, auch mir und uns allen, viel Mut, dass wir dranbleiben. Dass wir das auch ausführen im Alltag, was du für uns in den verschiedenen Lebensphasen und Situationen vorbereitet hast. Was du für uns vorzeichnet hast. Dass wir da drin dürfen leben, Jesus. Und wir bitten jetzt nochmal für die Jungmannschaft, die am Krea ist, du sie auch segnen, dass sie auch sie dürfen ermutigt werden, zu lernen, den guten Kampf vom Glauben zu kämpfen. Jesus, ich bitte dich auch für uns, die zum Mittelalter gehören, wo der Kampf ein bisschen anders aussieht, aber auch da brauchen wir dich, Jesus. Danke, dass du uns immer wieder erinnerst, dass dein Geist die grössere Kraft ist als die Neigungen von unserem Fleisch. Und ich bitte dich auch für die ältere, die alte Generation unserer Gemeinde, die immer wieder auch innere Kämpfe erlebt. Du ihnen beistehen. Lass sie immer wieder einen frohen Aufblick leben auf dich, dass du möglich machst. Danke vielmals, Jesus, dass du uns versprochen hast, dass du uns wirst durch tragen bis ans Ende. Und daran werden wir im Glauben festhalten und dranbleiben. Amen. Amen.